Eins meiner Lieblingsmythen, Trapezmuskelschwäche, die nur und immer sattelbedingt ist. Also jeder kennt sie, die Kugeln hinter der Schulter. Und das Erste, was einem da ins Hirn springt, möglicherweise ist, oh, mein Sattel passt nicht. Immer diese Schuldfrage, was ja auch immer ganz gerne aufpoppt, ne? Der Sattler ist schuld oder der Sattel ist schuld, aber dann ist natürlich der Sattler schuld. Was ist denn hier das eigentliche Problem? Und worum geht es ja eigentlich, nämlich dem Pferd zu helfen und letztendlich auch dem Reiter wieder die Freude mit dem Pferd zu geben. Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für die Praxis. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Heute bin ich mal wieder zu Gast in einer Podcast-Folge bei Antje Wirz im Podcast Freizeitpferde, gesund und munter. Ja, und es geht heute vor allem um Mythen rund um das Thema Sattel. Ich übergebe direkt an Antje. Los geht's. Viel Spaß dir bei der Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Freudefolge von Freizeitpferde, gesund und munter. Es fängt schon gut an hier mit uns. Ich bin nämlich nicht alleine, das hört ihr schon am Lachen im Hintergrund. Heute ist nämlich Frau Dr. Maren da. Frau Dr. Maren, vielleicht magst du dich mal selber vorstellen und so ein bisschen die Hörerinnen mitnehmen in das Thema, was wir heute auf dem Zettel haben.
Ja, total gerne. Antje, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Wie man schon am Lachen hört, wir hatten schon eine ganz lustige Einführung, wir zwei schon mal inkognito, aber es geht sicherlich gleich so weiter. Ja, mein Name ist Dr. Maren Bohlieber, wie du schon gesagt hast, gerne Maren. Also ich bin immer gern per Du und ich bin Sattelwissenschaftlerin. Ja, was heißt das? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Dolmetscherin. Das heißt, ich übersetze die Wissenschaft in die Praxis rund um das Thema Sattel. Und ja, ich komme aus der Wissenschaft, ich bin Neurobiologin und Antje, ich habe dich ein bisschen gestalkt. Wir sind ja ziemlich ähnlich vom Hintergrund, ist mir aufgefallen. Du bist ja auch Neurobiologin. Und genau, und meine, ja, ich sag mal, wissenschaftliche Vergangenheit habe ich in die Pferde fokussiert und mich seit vor über 10 Jahren selbstständig gemacht als Pferdephysiotherapeutin, Osteopathin und Sattelfitterin. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht aus Kernkompetenz Pferd mit Dr. Veronika Klein, wo ich das Thema Sattel mache, vielleicht aus Händlerschulungen bei der Firma Sommer oder auch von anderen Firmen. Und kürzlich ist ein ganz tolles Sonderheft rausgekommen von den Dressurstudien. Da durfte ich einen Artikel schreiben. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal reingeschaut. Und ja, ich unterstütze Pferdeprofis, aber auch Sattelexperten dabei, ihr Wissen in Bezug auf den Sattel auf wissenschaftliche Füße zu stellen. Und das mache ich mit verschiedenen Formaten, Online-Kursen, Webinaren, Sattelsprechstunden, arbeite aber natürlich auch noch direkt am Pferd mit dem Pferdebesitzer. Das heißt, im Raum Bremen bin ich auch noch direkt am Pferd unterwegs. Und ja, genau, das bin ich und das mache ich.
Es ist ja wahnsinnig, wahnsinnig spannend, ne? Also das Sattelthema treibt ja eigentlich jeden um, der sich in irgendeiner Art und Weise aufs Pferd setzen will. Also abgesehen von den Indianern vielleicht, die ausschließlich ohne Sattel unterwegs sind. Da war ich auch mal eine von. Ich war auch mal eine kleine Indianerbraut. Da war ich aber noch sehr leicht und sehr klein und hatte noch mehr Körper, der besser funktioniert hat. Ich war noch... Jung und knackig, die Zeiten.
Aber schon über das Alter gesprochen, ja.
Ja, ohne Witz. Es war auch damals so die Zeit, ich hatte ja, ich bin ja nicht sehr groß, ich bin ja nur 1,50 Meter, paar zerquetschte. Und ich hatte einen Pony, das war klein. Und es war schwierig, trotz meiner kleinen Größe einen Sattel zu finden für das kleine Pony, worauf mein Hintern noch reinpasste. Und den bin ich dann gerade, als es so, bin ich ja auch nicht mehr so oft geritten, der wurde ja auch nicht jünger, da habe ich dann gar keinen Sattel mehr für den gehabt, sondern wir sind so los. Ja. Aber das war irgendwie... Das waren noch Zeiten, ne? Da konnte man noch, also hat man einfach im Pferd gesessen.
Ja, genau.
Mit 13, ne? Ist das ja, ein bisschen anders als jetzt, schon ein paar Dekaden her sozusagen. Ja, super, super spannend. Also ich finde, dass die Wissenschaft, die lässt einen ja nicht so richtig los, wenn man aus der Ecke kommt. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ja. Ich war vorher, also mega so, Wissenschaft ist alles. Mittlerweile hat sich das ein bisschen aufgespalten bei mir und ich denke, ja gut, es gibt aber auch Dinge zwischen Himmel und Erde, die muss man noch nicht erklären. Die wird man vielleicht irgendwann erklären können, aber es ist noch nicht so weit. Ja, vielleicht.
Absolut.
Aber trotzdem lässt mich das nicht los und ich finde, gerade bei solchen Sachen sind Fakten doch etwas, woran man sich sehr schön entlanghangeln kann. Und es ist ja nun gerade im Thema Sattel und Pferd, sind wir ja wirklich im Bereich der Physik. Nicht im Bereich der Quantenphysik, sondern im Bereich der Physik. Da haben wir es mit Kräften Mechanik, zu tun, mit Drücken, mit Mechanik. Danke, du siehst, ich bin außerordentlich gebildet auf dem Bereich der Physik. Habe ich richtig eine Ahnung?
Du hattest ja wahrscheinlich auch noch Vordiplom, die Physik, oder? Ach,
ich war gestorben. Das war meine schlechteste Vordiplomsprüfung. Da hatte ich eine 2-0. Das war ein Schlag ins Gesicht, war das.
Na, come on. Also jetzt.
Keine Eins vorm Komma, ich war am Boden zerstört. Das darf man auch kein Mensch. Jetzt verliere ich direkt ganz viele Follower, weil jetzt rauskommt, dass ich ein Streber war. Verdammt. Mist. Schwöre ich bin trotzdem nett. Ich bin nur ein ganz bisschen nerdig, ganz minimal. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist so das größte Fokusthema, wenn man jetzt so die Freizeitreiterei, überhaupt die Reiterei anschaut in Bezug auf Sättel? Also wo haben wir Bildungsbedarf, so sage ich das jetzt einfach mal.
Da gibt es sicherlich sehr viel. Also man muss ja immer gucken, wen man fragt, sage ich mal, ne? Also wen an Pferdebesitzer sozusagen, wen an Kunden und was sozusagen das Vorwissen ist. Und da geht es ja von bis im Prinzip, ne? Von, ich weiß gar nicht genau, warum ich einen Sattel brauche, zu, ich mache schon die drei verschiedenen Trainingsarten. Mein Pferd ist natürlich futtertechnisch gut aufgestellt, weil ich habe ja den Berater XY. Und also da ist dann ein ganzes Konglomerat an Dienstleistern vorhanden und sind auch schon sehr, sehr weit gebildet und fortgeschritten. Deswegen kann man da gar nicht so pauschal sagen, hier fehlt es generell irgendwie an Wissen oder so. Was mir aber immer wieder draußen sozusagen auffällt, ist, dass es einfach sehr viele Mythen gibt. Und die haben sich unheimlich hartnäckig gehalten. Eins meiner Lieblingsmythen, was ich versuche, hartnäckig aus dem Weg zu räumen, ist die Trapezmuskelschwäche, die nur und immer sattelbedingt ist. Also jeder kennt sie, die Kuhlen hinter der Schulter. Und das Erste, was einem da ins Auge oder ins Hirn springt möglicherweise, ist, oh, mein Sattel passt nicht. Und versuche ich eben, ich sag mal, ursachenbasiert anzugehen, jetzt nicht nur diesen Mythos, sondern auch viele andere, um die eigentlichen Fakten dahinter aufzuklären. Was sehen wir da überhaupt? Was könnten die Ursachen sein? In welchem Zusammenhang sehen wir das? Und wie können wir das auch verbessern wieder? Ne? Und um dann auch so ein bisschen diese Schuldfrage, was ja auch immer ganz gerne aufpoppt, ne, der Sattler ist schuld oder der Sattel ist schuld, aber dann ist natürlich der Sattler schuld so ein bisschen einordnen zu können, was ist denn hier das eigentliche Problem und worum geht es hier eigentlich, nämlich dem Pferd zu helfen und letztendlich auch dem Reiter wieder die Freude mit dem Pferd zu geben.
Ja, das ist ganz spannend. Eine Freundin von mir ist ja auch Sattlerin und passt ganz toll. Sie besattelt auch meine Pferde und macht das wirklich super. Und sie berichtet auch immer, das ist so, schon so ein Running Gag, ne? Also wenn wir nicht wissen, wer schuld ist, dann im Zweifel der Sattler.
Ja,
Das ist ein bisschen gemein, aber es ist natürlich auch so, dass KollegInnen von mir und auch von dir, also Osteopathen, Physiotherapeuten, wenn die an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen, ist im Zweifel ja der Sattel immer noch ein Angreifpunkt, den man noch mitnehmen kann ins Boot. Das können wir nochmal checken. Und das, also Freunde, hört bitte nicht auf damit. Ja, das ist wichtig, dass wir das ansprechen und dass es abgecheckt wird. Aber man muss eben auch manchmal die Konstitution des Pferdes mit einbeziehen in die Nummer. Also nur mal als ganz plattes Beispiel. Ein Pferd, was massiv tragerschöpft ist, das kannst du nicht vernünftig besatteln, weil die Schwerkraft tut da nichts Gutes für den Sattel. Ja. Und da kann der Sattel noch so schön angepasst sein. Ja. Das wird sich in Bewegung nicht zum Besseren verändern, wenn alles nach vorne unten zieht. Ja, dann hat das Pferd vielleicht noch ein Kugelbäuchlein dazu. Und natürlich schiebt der dann nach vorne und drückt in diesen berühmten Bereich Trapezmuskel und so. Und deswegen, ich finde auch so Pauschalisierungen wie nur und immer im Pferdebereich kannst du vergessen. Also es geht nicht. Das ist so, wie wenn du sagst, ein Pferd, was tragerschöpft ist, hat immer ein Magengeschwür. Dieses Wort immer und nur, streicht das aus eurem Kopf. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt die breite Masse, oft gibt es da Korrelationen oder Kausalitäten, aber halt auch nicht so. Ja. Und deswegen ist nur und immer Schwierig.
Ja, 100%. Bin ich total bei dir. Das betone ich auch ungefähr in jedem meiner Webinare, dass ja, natürlich müssen wir uns das individuell angucken, ne? Und ja, und gerade natürlich jetzt auch zum Thema Trageschwäche, Tragfähigkeit im Allgemeinen. Aber da haben wir ja auch noch eine schöne Podcast-Folge vor, liebe Antje, um dann noch richtig ins Detail zu gehen. Da kann man sich ja auch den Mund ein bisschen fusselig reden. Also der Sattel, klar, der kann natürlich, und da sind wir wieder bei der Mechanik, der kann ja nicht über dem Pferd schweben, ne? Das hätten wir natürlich gerne, dass der dann einfach wie so ein fliegender Teppich drüber bleibt. Und
Ja, oh, und der Reiter auch bitte
der
gleich
Reiter
noch.
auch, genau. Genau, wünschen uns das nicht alle. Ja, genau, also das ist natürlich Blödsinn. Aber jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen von hinten nach vorne gelaufen, also sind schon sehr ins Detail gegangen. Ja, also vielleicht nochmal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Was mir selber immer wichtig ist, wenn ich jetzt auch gerade mit Pferdebesitzern arbeite am Pferd und ja auch noch gar nicht so genau weiß, wen habe ich denn da vor mir stehen? Habe ich da Fraktionen? Auch ist mir eigentlich alles egal, wobei so Kunden habe ich eigentlich gar nicht.
Ich habe gesagt, die gibt es nicht mehr. Die sind ausgestorben.
Die gibt es nicht mehr, genau. In unseren Bubbles gibt es die nicht mehr. Oder eben das andere Extrem. Was ich immer gerne mache, ist den Kunden wirklich erstmal oder den Pferdbesitzer erstmal da abzuholen, wo wir stehen, nämlich an der Anatomie des Pferdes. Also das ist für mich immer die Grundlage und die Basis dafür, überhaupt erstmal mit dem Sattel anzufangen. Das heißt, in den Terminen erkläre ich gerne die Sattel, ja, bezogenen anatomischen Punkte, die einfach essentiell sind, auch als Pferdebesitzer zu wissen, wo darf ein Sattel liegen, wo darf er nicht liegen, wo darf er Druck verursachen oder wo darf Druck ausgeübt werden auf dem Pferderücken, wo darf kein Druck ausgeübt werden und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, warum? Ne? Also warum darf hier kein punktueller Druck im Bereich Trapez ausgeübt werden? Nicht, weil jetzt hier der Trapezmuskel allein atrophiert, sondern weil natürlich auch die darunter liegende Muskulatur betroffen ist und wir eben die ja, muskulär aufgehängte Schultergürtelmuskulatur haben, die sich natürlich dann auch nach unten drücken kann und ja, haben ja kein Schlüsselbein und können das Ganze irgendwie über Skelett halten und dann könnte das Pferd natürlich auch ein Problem mit der Tragfähigkeit bekommen. So, aber genau, da gehe ich zu sehr schon ins Detail. Also das ist mir immer unheimlich wichtig, da mit der Anatomie anzufangen, weil wenn der Sattel schon allein der Anatomie des Pferdes nicht passt, ja, dann können wir gerade eigentlich aufhören, weil das ist die absolute Basis. Der Sattel muss der Anatomie des Pferdes passen, nicht umgekehrt. Und genau, wenn das der Fall ist, dann geht es einen Schritt weiter. Und ich habe da für mich jetzt in meinen Terminen, ich sag mal, so ein ja, sehr strukturiertes Konzept natürlich entwickelt. Als Wissenschaftler geht es irgendwie nicht ohne Struktur, wo ich eben einmal mit der Anatomie anfange, mit der Statik weitermache, weil natürlich gucke ich mir das erstmal im Stand an. Es wird nicht erstmal geritten, sondern erstmal im Stand angeguckt, ob denn überhaupt eine Bewegung möglich ist mit dem Sattel. Da gucke ich dann verschiedene Punkte mir an und zusammen natürlich immer in Kommunikation mit dem Reiter auch. Ich gucke mir auch da schon den Reiter an. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Pferd, also der Sattel muss natürlich dem Pferd passen, aber zu ungefähr der gleichen Hälfte auch dem Reiter. Also ich sage immer 50-50, er muss beiden passen. Und genau, und ganz, ganz wichtig natürlich dann die Bewegung Pferd, Reiter, Sattel in Kombination und das macht das Ganze halt so schwierig und komplex, weil es ist die eine Sache, den Sattel im Stand auf dem Pferd zu sehen. Es ist eine komplett andere Sache, dass den Sattel mit Reiter drin auf dem Pferd in Bewegung in dieser Kombination zu sehen und dann auch zu beurteilen, wo ist denn jetzt hier das Problem? Und ja, und danach wird natürlich dann beurteilt, was können wir machen aus der Situation? Ist was zu machen? Ist überhaupt noch was möglich zu machen? Oder ja, müssen Alternativen her? Oder.
Ja, super spannend, weil da musst du ja echt ganz schön viele Sachen unter einen Hut bringen, ne? Also wenn ich mir da mal überlege, so die Pferde sind alle nicht gerade, die Reiter sind alle nicht gerade und dann hast du da irgendwie so ein Schnüffelstück dazwischen, wo du dann gucken musst, wie du diese zwei Komponenten irgendwie zusammenkriegst, dass unterm Strich was Gutes rauskommt. Es ist schon nicht so easy, ne? Also und dann auch noch in Bewegung. Oh Gott, wenn es dann
Genau.
wenigstens nur statisch wäre, das wäre vielleicht noch machbar. Aber das ist natürlich, ja, es ist wirklich, wirklich anspruchsvoll. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Osteo oder Physio bin und ich möchte gerne mehr zu dem Thema erfahren. Also ich möchte zum Beispiel erfahren, nach welchem Konzept überprüfe ich eine Passform? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was man auf jeden Fall beachten und wissen sollte? Vielleicht kannst du nebenbei noch ein paar Mythen aufräumen, falls die uns in den Weg fallen. Da gibt es vielleicht welche.
Bestimmt, ja, genau. Also ich meine, der Therapeut, ich bin ja auch Therapeutin, das heißt, Sattel nehme ich natürlich auch in meine Erstanamnese mit ein. Natürlich nicht so ausführlich wie in der Sattelanalyse, wo sich alles mehr oder weniger um den Sattel und die Passform dreht. Aber natürlich, als Therapeuten schauen wir erstmal also haben wir unseren Fokus erstmal mehr auf dem Pferd als jetzt zum Beispiel auf dem Reiter und der Interaktion mit Reiter und Pferd. Aber dementsprechend haben wir natürlich auch ein viel besseres Gespür für für die Ausgangslage des Pferdes, sei es eben anatomisch, aber vor allem dann eben auch vom Muskelzustand, von den Spannungszuständen, von den Faszienspannungen. Wo hat das Pferd Empfindlichkeiten? Und da gibt es so Klassiker, sage ich mal, ne? Gerade im Bereich hinter der Sattellage, da haben wir den Übergang. Also das ist so im L2, L3-Bereich etwa, haben wir den Übergang vom Musculus dorsi longissimus, Entschuldigung, andersrum, in die Gruppenmuskulatur, in die Glutealmuskulatur. Und darüber liegt ja die dicke Faszie, die Fascia thoracolumbalis. Und gerade in diesem Übergang sind die Pferde enorm empfindlich häufig. Und das sehen wir schon auch als Pferdebesitzer oft, indem das Pferd beim Putzen, gerade im hinteren Bereich, wo viele immer denken, dass die Nieren liegen, ne, direkt drunter, also in dem Bereich vor der Kruppe, beim Putzen schon so wegdrücken, ne, und das empfindlich ist, vielleicht auch nur einseitig. Als Therapeuten wissen wir, oh, da ist auf jeden Fall eine Spannung drin und die ist nicht untypisch, das haben wir relativ häufig. Wenn das sehr lange sich schon manifestiert hat, kann das auch zu Blockaden in dem Bereich führen, gerne auch am Ende der Sattellage direkt T18 oder dann im Übergang. Und ja, tatsächlich, selbst wenn der Sattel da nicht aufliegt, also wenn er kurz genug ist und dort nicht aufliegt, kann aber der Sattel die Ursache dafür sein. Weil wir eben diese Verbindung haben vom längsten Rückenmuskel, vom Longissimus dorsi in die Glutealmuskulatur. Da ist eine wirklich physische Verbindung von der Muskulatur vorhanden. Und wenn der Sattel im vorderen Bereich auf dem Longissimus drückt, durch zum Beispiel eine ungünstige Balance, wenn der Sattel nach hinten kippt, aus verschiedenen Gründen, sei es zum Beispiel, dass das Kopfeisen zu eng ist oder ähnliches, dann kriegen wir da hinten ein Problem. Also das Pferd, besser gesagt. Und als Therapeut fühlt man das sofort. Da kann man gleich schon mal überlegen, kann ich mal einen Sattel sehen? So, ne? Also da, oder zumindest kann man sich das im Hirn schon mal notieren. Sattel, schon mal ein Strich für den Sattel. Und dann geht es weiter. Ne? Habe ich vielleicht auch schon hinter der Schulter Empfindlichkeiten und seien es erstmal nur Erwärmungen, das fühlt man ganz gerne. Manchmal, wenn da wirklich schon lange ein Muskelspasmus vorherrscht, haben wir auch kalte Stellen, nicht nur im Bereich hinterm Schulterblatt, sondern auch ein bisschen tiefer, so Latissimus-Ende, sage ich mal, so Richtung Trizeps, da der Übergang. Da haben viele Pferde einfach hohe Spannungen. Wir wissen ja alle, Latissimus ist über die thoracolumbale Faszie mit wieder hinten der Lendenpartie verbunden. Das kann also ein Zusammenhang bestehen. Genau, also das sind rein palpatorisch eben schon mal so erste Hinweise, um jetzt mal nur so ein paar Stichproben hier zu nennen. Gurtlage ja auch so ein Klassiker, ne? Das muss nicht, wie du sagst, ne? Ah, Gurt oder Stermo empfindlich, wir haben hier gleich Magen, ne?
Immer
Immer.
mal Magen, immer.
Immer Magen, genau. Nein, also natürlich kann das auch Equipment sein. Das kann aber auch ein Auswuchs, ein tragisches, also eine verspannte Brustmuskulatur sein, aufgrund von eben einem abgesenkten Rumpf. Oder, ne? Also es können ja ganz viele verschiedene Sachen sein, aber da dürfen wir den Sattel auf jeden Fall mit in die Rechnung nehmen. Und ich würde als Pferdebesitzer schon erwarten, wenn ich einen Pferdetherapeuten, sei es jetzt Physiotherapeut, Osteopath oder sogar auch Chiropraktiker am Pferd habe, dass der zumindest mal einen Blick auf den Sattel wirft. Und dann ist natürlich die Kunst, und da warne ich ein bisschen davor, weil das kriege ich natürlich dann aus der Sattlerbrille auch immer wieder mit, warne ich ein bisschen davor, zu schnell Pauschalaussagen zu machen. Ah, Kammer viel zu eng. Der hat da oben Empfindlichkeit, Kammer zu eng. Nee, bitte nicht. Also Genau, klar, es kann sein, dass die Kammer zu eng ist, ja, aber man sollte schon genau gucken, genau überprüfen, beziehungsweise auch im richtigen Moment sagen, hier gebe ich ab, das ist nicht mein Fachgebiet, ich habe eine Vermutung, was ich sagen kann, der hat die Verspannung hier, der hat die Verspannung dort, ich vermute, es ist der Sattel, aber bitte lass das erstmal überprüfen von deinem Sattler, weil das ist sein Gebiet. So,
Genau.
ne? Und ja, aber natürlich gegen Fortbildung spricht natürlich auch überhaupt nichts. Ich biete auch jetzt im Herbst habe ich das vor, einen Online-Kurs an, gerade auch für Pferdetherapeuten, also Physios, Osteos, in Bezug auf Sattel in der Erstanamnese oder dann auch in den Verlaufskontrollen, ne? Dass man einfach ein bisschen ja, sicherer ist in der eigenen Beurteilung. Man muss ja nicht gleich ja, alle Probleme des Sattels aufdecken. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt der Job des Therapeuten, aber zumindest für sich schon mal ein besseres Verständnis dafür entwickeln.
Genau, und ich finde auch, es ist ja nicht der Anspruch, dass man auch gleich weiß, was dann mit dem Sattel zu tun ist. Ne? Also
Genau.
sage ich auch mal, ich habe keine Ahnung, ob man das hinkriegt, ob man das ändern kann.
Ja.
Vielleicht ist es eine Kleinigkeit. Ich kann dir nur sagen, ich habe hier und hier eine Druckstelle. Das ist schon, also wenn ich jetzt mir den Sattel angucke, ich sag mal so, das ist quasi die Kissen, also exakt die Stelle. So, vielleicht fragst du mal nach, ob das sein kann. Also so ungefähr ist dann mal mein Wording. Ich bin da auch sehr vorsichtig geworden mit Pauschalaussagen, weil ich eben halt auch gelernt habe, dass es gibt ja mittlerweile unfassbar viele verschiedene Sattelsysteme, sag ich jetzt mal. Ne? Also es gibt baumlose Modelle, es gibt welche mit Flexbaum, es gibt welche mit einem starren, es gibt Western-Sattel, ist alles. Also es gibt jetzt unheimlich viele Sachen. Und dieses Spektrum abzugreifen, ist ja unheimlich kompliziert. Und das, also ich meine, Entschuldigung, aber ich habe echt viele andere Sachen noch zu lernen. Da muss ich dann auch irgendwo die Grenze ziehen und sagen, so das, ich kann dir wohl sagen, ich habe den Verdacht, das und die Verspannung des Pferdes weisen darauf hin, das. Wie wir das jetzt hinkriegen, da müssen wir dann nochmal irgendwie ne, jemand anders mit ins Boot holen, der das beurteilen kann. Und das sollte ja auch der Anspruch sein, der Therapeuten, dass man immer versucht, an die Ursache zu kommen. Und manchmal ist die Ursache noch ein bisschen tiefer. Das kann man aber nicht wegignorieren. Also wenn man zum Beispiel als Therapeut schon weiß, okay, das Pferd ist halt Todestrage erschöpft, der Sattel drückt schon aufgrund dessen, da kann man natürlich sagen, hier, wir müssen den Sattel nochmal kontrollieren lassen. Das wird aber ja die Ursache nicht beheben, sondern das muss ja Hand in Hand gehen. Ne, man muss ja dann erstmal was mit der Trageerschöpfung machen, vielleicht nochmal
Absolut.
gucken, liegt da noch eine Ursache hinter? Das kann ja auch noch wieder sein. Ne? Dann sind wir wieder beim Magenthema. Könnte ja sein.
Ja, klar.
Und dann muss man eben halt gucken, wenn man dann das Pferd da rausgeholt hat, dann muss man ja den Sattel wieder gucken. Ja, also das ist wirklich immer so ein zirkuläres Ding und ich glaube auch nicht, dass man irgendwann fertig ist damit. Also ich kann es mich jetzt mal korrigieren, ob das ganz falsch ist, wie ich das mache. Vielleicht bin ich ein bisschen zu we oft, wenig oft da dran, aber ich lasse meine Sättel so roundabout zweimal im Jahr kontrollieren. Immer einmal
Super.
so zum Sommer und einmal so zum Winter, weil sich die
Ja.
Pferde natürlich auch je nach
Ja.
Trainingszustand ändern. Also, weil wenn jetzt
Absolut.
so ein Winter ist wie letztes Jahr, schönen Dank, also da setze ich mich nicht aufs Pferd, ich will nicht erfrieren. Ne? Also das, da habe ich wirklich nicht viel gemacht, weil war Eis, Schnee, kein Eis. Ich bin ja froh, weil dass ich irgendwie überlebt habe, diese 8 Wochen. Und da steht jetzt Training nicht unbedingt im Fokus als Selbstversorger. Dementsprechend verändert sich natürlich das Pferd, ist ja ganz klar. Ne? Wenn du aufhörst mit Sport, ja, dann passieren Dinge mit dem Körper. Ne? Und würdest du sagen, so zweimal im Jahr ist okay?
Ja, ist super. Also das, genau, da kann ich dich beruhigen sozusagen. Das ist auch meine Empfehlung im Normalfall. Auch hier wieder nicht immer und überall, ne? Die Auswahl finde ich auch sehr gut, Frühjahr und Herbst. Das ist optimal, wenn man das so macht, weil da sehen wir die häufigsten Unterschiede. Gerade aus dem Winter kommen viele Pferde eher ein bisschen dünner. Ich habe das ganz häufig, dass viele Sättel dann eher nach vorne kippen. Da reicht auch manchmal auch wirklich nur eine kleine Unterlage. Das muss natürlich der Sattler dann entsprechend entscheiden. Es müssen ja keine riesengroßen Veränderungen unbedingt sein, aber man sollte schon dranbleiben, weil das ist so ein bisschen wie der stete Tropfen höhlt den Stein, also im wahrsten Sinne. Wenn wir eine Passform ungenau nicht beheben, dann kann sich das verstärken über die Zeit, weil auch hier wieder die Mechanik, ne? Wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel, das Pferd hat ein bisschen abgebaut im Winter, trainingsbedingt, aber auch vielleicht dünner geworden, weil es kalt war, ne? Es verliert natürlich überall Fett, auch Muskulatur und so wie bei uns die Problemzonen immer am langsamsten schwinden, ist das ähnlich beim Pferd. Die guten Zonen, die wir gerne gut hätten, die schwinden auch als erstes und häufig ist das der Bereich hinter der Schulter. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf den Sattel, der dann gerne nach vorne kippt. Und wenn wir das nicht korrigieren, dann verstärken wir dieses nach vorne kippen durch unser Reitergewicht jedes Mal ein bisschen mehr. Das heißt, die Polsterung setzt sich hier mehr. Das heißt, es kippt noch mehr nach vorne. Das heißt, das Pferd kann weniger aufbauen und. Dann haben wir da so eine Negativschleife und das ist natürlich ungut, ne? Und deswegen, manchmal reicht es da wirklich eine kleine Korrektur zu leisten und alles ist wieder gut, bis sich das Pferd wieder schön im normalen Training befindet. Und dann sollte man schon auch schauen, dass man dann, wenn es dann im Training ist, nochmal eine weitere Kontrolle macht, dass man das entsprechend dann wieder abfängt. Und dann geht das halt immer so weiter. Es gibt Momente, Jungpferde zum Beispiel, da kann das durchaus auch häufiger sein, ne? Ja, genau.
Ja, das ist aber ein guter Punkt, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass man damit mal fertig ist, ne? Also es ist so ähnlich wie Hufbearbeitung, genau. Nur dass die Intervalle länger sind. Aber mit Sattelanpassung wird man eigentlich nicht fertig, weil man das immer so ein bisschen im Auge behalten muss, weil es sind natürlich immer Veränderungen da. Und wenn es nur das Alter ist. Ja, also ein Pferd, es ist ja kaum zu glauben, aber auch die verändern sich im Alter.
Ja, ne? Gerade. Also, ja, gerade.
Und natürlich muss man das ein bisschen mit im Auge behalten, ne?
Ja, aber das ist schön, dass du sagst, so ein bisschen, also ich glaube, da kann man auch mal den Mainstream-Gedanken so ein bisschen mal hinleiten. Das ist wirklich wie Klopapier, ne? Das braucht man halt immer wieder wirklich. Und dass man das so ein bisschen wie Hufe oder Zahn oder so auch einfach mit ins Bewusstsein bekommt, das ist, ja, der Sattler war da, aber wann denn? Ach, schon 3 Jahre her. Nee, das ist zu spät. Ne? Also da sollte man dann doch ein bisschen früher dran denken, weil sonst sind Probleme vorprogrammiert.
Ja, und man vertut sich, ne? Also ich hatte irgendwann, ich weiß gar nicht, wann es war, im Frühjahr muss es ja gewesen sein, hatte ich mit meiner Sattlerin nochmal geschnackt. Und da haben wir irgendwie, das ist noch ein bisschen länger her. Ich wollte einen neuen Sattel haben für mein schwarzes Pony. Mhm. Und hatte erst überlegt, ob ich den alten, der jetzt gerade auf dem anderen liegt, ob ich das nicht ummünze. Und sie hatte auch welche mitgebracht, auf jeden Fall, um zum Punkt zu kommen. Im Zuge der Unterhaltung haben wir mal recherchiert, wann ich denn meinen Sattel gekauft hatte. Und ich hätte schwören können, nee, das ist ja noch nicht so lange her. Mhm. War ja quasi gestern. Nee, war 10 Jahre her einfach. 10 Jahre. Und ich so, was, der ist doch noch neu. Das kann ja gar nicht sein.
Ja, zum Neupreis verkaufen wieder.
Wirklich. Also das ist echt, also wenn man sich das nicht im Kalender irgendwie notiert, dann geht man schnell 3 Jahre ins Land, ohne dass man es merkt. Also ich habe das mit Impfungen. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann muss der geimpft werden oder irgendwas kontrolliert. Gott sei Dank, meine Zahnärztin, die holt mich immer ab. Ne? Die schreibt mir eine E-Mail hier, denn und dann bin ich wieder da. Ohne das, ich bin aufgeschmissen. Also wenn ich da nicht aufpasse, dann sind schnell mal 3 Jahre vorbei und dann fällt mir auf, ich habe schon lange keinen Tee mehr mit Anne getrunken. Vielleicht soll ich das aber mal wieder tun. Weil das ist nämlich immer so der Gang. Ne? Sie kontrolliert die Sättel und dann trinkt man Tee. Viel zu schnacken.
Ja, genau. Aber das ist natürlich auch ein guter Tipp für die Profis unter euch, die zuhören. Reminder schreiben an die Kunden. Ne? Also es hilft natürlich auch so ein bisschen, die Kundschaft zu binden, aber gleichzeitig sind auch viele Kunden einfach unheimlich dankbar, weil sie das schlichtweg selber nicht aufschreiben, vergessen. Es gibt natürlich wirklich richtig tolle, strukturierte Leute, die planen irgendwie ihr Leben, also ihr Leben im Plan haben. So.
Ich hab von diesen Menschen gehört. Ja. Keine Ahnung, wo die sind. Hier in diesem Haus sind sie nicht, aber ich habe gehört, es gibt sie, ja.
Ja, genau. Ne? Oder du vielleicht auch einen Kalender besitzen. Also genau, das ist natürlich unheimlich hilfreich für beide Seiten. Ne? Also das kann man durchaus machen.
Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, dass du dich in deiner Arbeit etwas unterscheidest von einem Sattler, der jetzt nicht wissenschaftlich basiert arbeitet? Also kannst du zum Beispiel neuere Erkenntnisse mit einbeziehen und solche Sachen? Also nimm uns da mal so ein bisschen mit. Was sind so die Eckpunkte deiner Arbeit? Was macht das so besonders?
Ja, also ich will mich da jetzt nicht über irgendjemanden stellen, um Himmels Willen. Das ist überhaupt nicht in meinem Interesse. Was mir einfach wichtig ist, und ich bin mir sicher, das machen auch sehr, sehr viele Sattler draußen, ist, ursachenbasiert zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich ein Problem sehe und ich habe eben, mir ist es wichtig, das ganze System mir anzuschauen, dadurch, dass ich viele verschiedene Hintergründe habe, einmal als Biologin, einmal als Pferdephysiotherapeutin, als Osteopathin. Tatsächlich habe ich auch Verhaltensbiologie für Pferde und Hunde mal gemacht vor Urzeiten. Also da habe ich einige Einblicke zusätzlich zu der dem Sattler-Hintergrund, dass es mir einfach unheimlich wichtig ist, die Dinge, die, also die, ich sag mal, Probleme oder die Themen, die ich sehe, aus unterschiedlichen Richtungen zu betrachten, um dann eben ursachenorientiert an die Problemlösung heranzugehen. Denn ich bin der Überzeugung, dass man nur dann ein Problem auch wirklich nachhaltig, langfristig beheben kann, wenn die Ursache auch behoben ist, beziehungsweise angegangen ist. Das kann man meistens ja gar nicht mit einem Schnipp irgendwie ausschalten. Wir haben ja schon gesprochen, du hast es eigentlich vorhin schon gut auf den Punkt gebracht, mit der Trageschwäche, ne? Dass wir nicht immer die Magenthematik bei einem Gurtproblem haben, sondern da, und. Also da hängt ja natürlich auch viel zusammen. Genau, also das ist mein Ansatz, der mir einfach in den Terminen auch sehr wichtig ist. Und natürlich lasse ich da auch viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfließen. Da ist natürlich jeder frei in seinem Tun. Es gibt viele sehr, sehr gute Sattler, die auch evidenzbasiert arbeiten, entweder eben Studien heranziehen oder teilweise auch selber Studien durchführen lassen. Da gibt es auch Sattelhersteller, die das machen, die da auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Das befürworte ich natürlich, und auch, wie du vorhin gesagt hast, die Wissenschaft ist auch nicht in Stein gemeißelt, und das ist auch überhaupt nicht der Anspruch. Die Wissenschaft hört nie auf, und das ist halt, finde ich, so wichtig, gerade in der Arbeit, ja, ich sag mal, die Fragen weiterhin zuzulassen. Also, dass man nicht auf diesen Standpunkt kommt, nee, das war jetzt aber schon immer so und so ist es, Schätzelsche, und so bleibt es jetzt, ne? Weil da krieg ich ein Aggro. Also das triggert bei mir wirklich Ablehnung, um es mal ganz neutral auszudrücken. Das kann ich nicht haben, weil wenn wir ein Problem haben und nicht sofort eine Lösung haben, ja, dann ist das vielleicht erstmal so. Dann müssen wir überlegen, okay, woran könnte das liegen? Und dann fangen die Fragen an, und dann fängt die Suche an, und dann fängt der Austausch an, einmal mit dem Kunden, mit dem Pferdebesitzer, aber auch interdisziplinär. Und das finde ich halt auch unheimlich wichtig, dann das Netzwerk mit einzubringen und zu überlegen, okay, ich kann ja nicht alles wissen, um Himmels Willen, ne? Deswegen ist es ja so wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, um über den Teller ranzuschauen. Im besten Fall, also im optimalen Fall natürlich mit Pferdebesitzer, im allerbesten Fall am Termin zusammen mit Therapeut, mit Trainer, ne, super. Oder vielleicht auch mit dem Tierarzt. Es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, das terminlich oder dann auch preislich hinzukriegen. Aber genau, das sind natürlich, ja, ich sag jetzt mal, Ansätze, die jetzt nicht mich in der Person, aber ein gutes Settle-Fitting von anderen Sattlerterminen möglicherweise auch unterscheiden.
Ja, es ist ja auch Wahnsinn, was sich die letzten Jahre so verändert hat, ne? Also ja. Das ist ja gerade sagen, so, das haben wir schon immer so gemacht. Also wenn ich mir die Sättel angucke von vor 10 Jahren, ne? Mein Dad hatte jetzt ja Geburtstag neulich. Und 10 Jahre ist ja noch, das ist ja noch eine moderate Zeitspanne. Aber guck dir mal die Sättel an, die 25, 30 Jahre alt sind. Also da hat sich schon eine Menge getan.
Ja, also, definitiv. Ne? Und auch gut so.
Ja, ist auch gut so, ne? Weil es besser geht immer. Und das ist wahrscheinlich auch der Anspruch der Wissenschaft und der Forschung, ist ja nicht, dass man immer alles zu 100% versteht, sondern es geht immer darum, etwas besser zu verstehen, noch tiefer zu tauchen, noch weiter reinzugehen. Und bei der Sattelanpassung, es ist ja ein System, das wird ja jetzt nun schon lange erforscht und lange besser gemacht, und diese Entwicklung sieht man aber ja auch, und das hört ja nicht auf. Ne? Es kommen ja immer noch mal Leute um die Ecke, die eine geile Idee haben, wo wir sagen, da können wir dies und das machen. Manche geile Ideen entpuppen sich dann als doch nicht so geil, ne? Und da muss man eben ausprobieren einfach. Also der Mensch lebt ja davon, Dinge zu entwickeln, neugierig zu bleiben und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Und wir haben ja heutzutage auch viele Systeme, mit denen man das gut monitoren kann. Zum Beispiel Satteldrucksysteme oder so. Ne? Was hältst du von solchen Sachen? Also wenn es eins gäbe, was du sagen würdest, ach ja, als Sattler würde ich gerne damit arbeiten, gibt es das überhaupt? Oder, also ich meine, klar, immer im Kontext, ist eh klar, aber...
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich habe jetzt am Wochenende war ich auf einer Fortbildung, wo ich einen der Experten im Scientific Saddle Fitting sozusagen oder in der Sattelwissenschaft getroffen habe, den Russell McKechnie-Grier, der unheimlich viel in die Richtung forscht. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt, wie er das denn beurteilen würde, Satteldruckmesssysteme, weil es ging in dem Vortrag auch um Druckmessung und so weiter, Satteldruckmesssysteme denn in der täglichen Praxis als Saddlefitter oder Sattler einzusetzen. Und da war er tatsächlich eher zurückhaltend, und ich kann es verstehen, denn es gibt Studien darüber, dass der Druck, also wir haben ja also verschiedene Komponenten hier. Wir haben bei einer Satteldruckmessmatte, der Druck wird gemessen über eine gewisse Fläche. Der wird aber nur senkrecht, also nur der Druck, der senkrecht auf die Druckmessmatte aufkommt, kann gemessen werden. Das heißt, wir haben weder horizontale noch transversale, also Druckmessung, das heißt, alle möglichen Scherkräfte, Reibung, Friktion, das kann nicht gemessen werden mit den Druckmessmatten. Das gibt es nicht. Ja, gibt es auch gar nicht. Also es ist nicht technisch nicht möglich, noch nicht möglich. Wer weiß, vielleicht ist ja ein ganz cleverer Ingenieur jetzt in der Zuhörerschaft, der sich denkt, hey, Marktlücke, wäre großartig, wer die erste jetzt kauft. Genau, das heißt, wir wissen im Prinzip gar nicht wirklich, was ist denn hinter der Schulter wirklich absolut gerade Sache. Ne? Also es kann gut sein, dass hier die Drucks, du weißt, was ich meine?
Die Drucks, das lassen wir so.
dass die hier deutlich höher sind, als wir eigentlich messen mit den Druckmessmatten. Zudem kommt dazu, dass der Druck sich verändert, je nachdem, wie hoch die Geschwindigkeit ist. Wir wissen, dass Pferde im Schritt haben einen anderen, also der Druck kommt, ist geringer, als wenn das Pferd trabt, als wenn das Pferd galoppiert. Ne, so. Es ist aber auch geringer, wenn das Pferd ein bisschen schneller trabt oder ein bisschen langsamer trabt. Das heißt, wenn ich eine Vorher-Nachher-Druckmessung mache und das Pferd ist jetzt total freudig dabei, weil es sich endlich wieder freier bewegen kann und einen Zacken zulegt, dann kann das durchaus sein, dass die Drücke höher sind. Ne? Und, und wir nicht wirklich eine klare Aussage darüber treffen können, jetzt hat sich das Druckbild aber verbessert, obwohl jetzt alles viel röter ist. Ne? Und das ist das eine. Der Druck kann sich verändern, je nach Untergrund. Also ob ich jetzt auf dem weichen oder auf dem harten Untergrund trage oder Schritt gehe, was auch immer. Genau, weil der Druck natürlich der Richtung Sattel ausgeübt wird, also vom Pferd Richtung Sattel, der hängt ja damit zusammen, wie das Pferd auftritt. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Physik schon mal beschäftigt hat, hat vielleicht schon mal von Bodenreaktionskräften gehört, Ground Reaction Forces, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins nerdige Detail gehen.
Auch du immer rein damit. Ich finde das großartig. Genau, da bin ich auch ein bisschen mit beschäftigt, so wann trainiert man welches Pferd auf welchem Untergrund und was macht Sinn. Ja, voll, wir wollen jetzt die Hörerin nicht völlig abhängen, aber das ist wirklich spannend. Das ist wirklich spannend.
Hier haben wir schon wieder welche. Schau, Mann, am Ende ist keiner mehr übrig. Reden wir nur noch alleine. Genau, aber das hängt natürlich unheimlich davon ab, wie die Kräfte, die vom Boden sozusagen wieder Richtung Pferd kommen, dann auch nach oben weitergeleitet werden. Und das hängt dann an der Beschaffenheit des Bodens unter anderem. Dann ist es auch super, super wichtig, wenn ich eine Vorher-Nachher-Messung mache, dass ich exakt genau die gleichen Sensoren miteinander vergleiche. Was bedeutet, wenn ich den Sattel 1, 2, 3 Zentimeter weiter links, also weiter vorne, weiter hinten auflege, na ja, gut, 13 wäre schon echt viel, aber ein halber Zentimeter reicht schon, um andere Sensoren anzusprechen, die ich dann nicht mehr direkt miteinander vergleichen kann. Und das reicht auch schon, wenn der Reiter ein bisschen anders sitzt. Ne? Nicht vergessen, wir haben ja 3 Komponenten, Pferd, Reiter und Sattel und alles bedingt sich gegenseitig. Also du hörst schon, das ist echt so etwas kompliziert. Und dementsprechend, wenn man das in einem, ich sag mal, praktischen Setting anwendet, sehr mit Vorsicht die Interpretation. Also die Interpretation ist hier Schlüssel. Also um dann nochmal zurückzukommen zu dem Gespräch, Russell hat auch empfohlen, im wissenschaftlichen Kontext ja, aber auch nur mit sehr guten Systemen, die validiert sind. Da gibt es eigentlich nur eins. Genau. Und in der Außenpraxis ist das doch eher mit Vorsicht zu genießen. Ja.
Das heißt, es ist wie so oft ein nettes Puzzleteil, was man zur Interpretation gegebenenfalls dazunehmen kann. Mhm. Aber es ist alleine nicht aussagekräftig.
Nee, genau. Ja? Das auf gar keinen Fall. Und selbst als Puzzleteil muss man immer noch viele Faktoren im Kopf haben, die dann die Interpretation einfach recht aufwendig und herausfordernd teilweise auch macht.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe in meinen jungen Therapeutenjahren bin ich mal rumgefahren mit einem Impression Pad. Kennst du das? Dieses, was ich so durchdrehe, das habe ich immer, das steht da oben am Regal. Und da habe ich gemerkt, dass die Interpretation gar nicht mal so einfach ist, weil alleine ja die Schiefe des Reiters auch mit abgebildet wird. Und ich hatte ganz viele diagonale Verläufe, wo ich dann aber hinterher gecheckt habe, so Alter, das war nicht der Sattel. Das war Frauchen, was halt einfach den Sattel gegen den Widerriss gedrückt hat. So. Und dann ist es natürlich, kommt dann eine Schiefe bald zustande. Und ich bin dazu übergegangen, ich habe das Ding immer noch und ich benutze das für mich privat auch immer noch, aber eigentlich mehr, um, wenn ich einen Verdacht habe, den zu verifizieren und zu falsifizieren. Ja. Also wenn ich jetzt so den Eindruck habe, oh, es könnte ein bisschen eng sein, so, und ich bin nicht so gut in so, Sattel ist halt nicht so mein Lieblingsthema. Dann gucke ich mir das gerne mal an und ich weiß ja in etwa, wie ein Druckbild von mir und meinem Sattel aussieht. Und wenn ich dann merke, oh, da hat sich was verändert oder das ist aber jetzt doller als sonst, dann weiß ich, Anna anrufen, die muss was tun. Und das ist aber dann ihr Job, das mache nicht ich, sondern ich weiß einfach nur, okay, das ist irgendwie, sieht es nicht so geil aus wie sonst. Mal gucken, ob das stimmt. Ja?
Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil tatsächlich, also nochmal, wir haben ja die drei Systeme, wir haben Pferd, Reiter und Sattel, ne? Und das auseinander zu klamüsern, ist halt wirklich schwierig. Und eigentlich müssten wir es separat voneinander betrachten, um wirklich eine fundierte Aussage zu treffen. Also gerade jetzt mit dem Impression Pad, ja, genau. Vorsicht, was eine Möglichkeit wäre, das zu nutzen, wenn man das unbedingt machen will. Ja, man könnte zum Beispiel den Sattel im Stand auf so ein Impression Pad mal drücken und mal gucken, ob wir vielleicht eine Hohlstelle haben. Das kann man aber auch mit der Hand fühlen zum Beispiel. Ne? Genau, weil, was du ansprichst, wenn der Reiter dann schief sitzt, das ist die eine Komponente, aber es kann natürlich auch sein, dass das Pferd unter uns schief ist. Und tatsächlich, um da auch nochmal ein bisschen in die Wissenschaft zu gehen. Ich habe vorhin von den Ursachen gesprochen und das ist was, was ich in der Praxis halt immer wieder sehe und gesehen habe, früher auch, dass die Sättel zur Seite rutschen. Und dann fange ich an, den Sattel zu bearbeiten und gerade zu richten. Ich empfehle dem Reiter Physio, weil meistens ist ja immer der Reiter schuld, ne? Ach so, immer und überall. Genau, also es war auch immer sehr bequem, das zu sagen. Jetzt arbeite er erstmal an dir, ne? Bevor wir irgendwie weiter gucken. Und aber tatsächlich gibt es Studien genau über diese Thematik, die zeigten, dass in den meisten Fällen weder Reiter noch Sattel, sondern primär das Pferd schuld ist. Und zwar konnte hier gezeigt werden, dass einem signifikanten Anteil der untersuchten Pferd-Reiter-Sattelpaare sozusagen eine Hinterhandlahmheit, das Sattelrutschen verursacht hat. Das heißt, wenn der Sattel immer so ein bisschen nach, ich sage jetzt mal nach links gerutscht ist, war das in den meisten Fällen bei hinterhandlahmen Pferden auf der linken Hand, hinten links waren die lahm, der Fall. Und der Clou war an der Studie, das war von Dyson gemacht, die Studie, als die dann anästhesiert wurden, die Beine sozusagen, also das Pferd lahmfrei war, war das Sattelrutschen weg. Und das ist natürlich eine ganz deutliche Aussage darüber, wo jetzt die Ursache herkam. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, wirklich nach der Ursache zu schauen, weil dann bearbeite ich den Sattel, der Reiter bemüht sich, geht in die Physio, in Pilates oder Ähnliches. Ich werde nach 2 Monaten wiedergerufen, wir haben immer noch das oder schon wieder das Sattelrutschen. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden. Und das versuche ich natürlich, man kriegt nicht alles im ersten Termin irgendwie hin und unter, aber zumindest habe ich dann schon mal einen Hinweis. Und ich nutze ja auch sehr, sehr gerne die Ganganalyse in der Sattelanalyse, eben auch evidenzbasiert mit der objektiven Ganganalyse von Slipe. Das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, um dann eben auch mal so ein Gangbild, Fingerabdruck oder Hufabdruck vom Pferd zu haben, zu wissen, okay, wie läuft das überhaupt, auch ohne Sattel, ne?
Mega.
Um daraufhin dann auch schon mal mir wieder im Hirn eine kleine Notiz zu machen, oh, hinten links ein bisschen schwach, da gucke ich mal, was das Sattelrutschen macht, ne? Ob das bestätigt wird.
Das ist super spannend, also noch ein Puzzlestück, was man mit dazu nehmen kann. Übrigens, wer von euch lieben Hörerinnen da mehr zu wissen will, einfach mal 2, 3 Folgen nach hinten. Da habe ich mit Samantha gesprochen über KI-Ganganalyse. Da haben wir da relativ ausführlich drüber gesprochen, was das kann, was das macht. Ne? Also das könnt ihr dann dementsprechend nochmal nachhören. Und also es ist wirklich, wirklich unfassbar spannend. Also wenn ich daran denke, das ist ja nur auch schon über 20 Jahre her, wie ich dann da losgelaufen bin, ne? Mit ich hatte einfach keine Ahnung von nichts, so jetzt rückwirkend betrachtet.
Ja, klar.
Und wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn man zum Beispiel ein Pferd nimmt und das Pferd läuft halt so, wie das Pferd halt so läuft und dann macht man das bewegungskompetent und dann ist es auf einmal stabil und was passiert dann?
Ja,
also das sind ja auch nochmal Sachen. Ne? Oder ne, man hat so ein Sattelrutschen und man hat so eine latente Hinterhandlahme, die man aber gar nicht erkennen kann, mit dem bloßen Auge schon mal gar nicht und so richtig was finden tut man auch nicht. Das heißt, man weiß auch nicht, was man behandeln kann und da muss man dann ja gucken, okay, kann ich das mit Training beeinflussen? Ja. Wird es dadurch besser? Also es vielleicht wirklich einfach eine Schwäche, die ich mit Training ausgleichen kann, wie mein arthrotisches Knie. Ja, wenn mein arthrotisches Knie keinen Sport macht, dann wird es halt schlecht. Schade. Mhm. So, ne? Und das kann man ja beim Pferd genauso machen, dass man eben mit Training und Reha unterstützen kann. Ja. Oder aber passiert gerade das Gegenteil. Ja, also wenn das Pferd unter der Reha nicht besser wird, dann muss man noch mal tiefer gehen. Und dann muss man vielleicht auch noch mal in die Klinik fahren und sagen, also dieses Bein hinten links, ne, das will einfach nicht werden. Wir müssen dann noch mal gucken. Ne? Oder der Sattel rutscht immer noch. Oder. Ja. Und das macht diese Sache Pferd so unfassbar kompliziert.
Total.
Also ich sage mal so gerne, spaßeshalber, in meinem nächsten Leben werde ich Fliesenleger. Also es kann so schwer nicht sein. Weil da musst du einfach nur gucken, dass du diese Fliesen einigermaßen gerade hinlegst. Zweck verstreichen und so. Alle Fliesenleger hassen mich. Aber wirklich, dieses Pferdethema.
Ich kann hier schon wieder Zuhörer schauen.
Oh, es tut mir leid an alle Fliesenleger. Ich bin eigentlich nur neidisch. Das ist der reine Neid, der aus mir spricht. Weil es ist einfach so kompliziert und so komplex. Und ich kann die Frustration aller Pferdebesitzerinnen, aller 100%. Pferdeprofis zu 100% verstehen, wenn die sagen, ich habe hier einen Zossen und ich habe keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt, aber ich komme da nicht rum. Und deswegen auch nochmal die Ermutigung an der Stelle, in Austausch zu gehen. Ne? Also mit Fachkolleginnen, mit fachübergreifenden Kolleginnen, weil ne, dann hört man so Sachen wie von Maren, so, hast du mal drauf geachtet, ob der Sattel rutscht? So, naja, guck mal, das kann ich mir auch nochmal angucken. Und dann kommt raus, ach, guck mal, tatsächlich, jetzt, wo du sagst, tatsächlich, der Sattel rutscht immer. Ah, dann wollen wir uns doch mal die Hinterhand angucken. So, dann fährst du einfach mal in die Klinik und lass mal gucken. Vielleicht finden die ja was.
Mach's mal.
Und ich meine, mal eben ist auch so eine Sache. Das ist
genau,
ja,
kostet ja
nichts. Aber wenn man wirklich ein amtliches Problem mit dem Pferd hat, dann ist man auch bereit, diese Schritte zu gehen. Ne?
Klar.
Und wenn es denn manchmal, also stell dir vor, du hast jetzt diese Info und dein Pferd ist sonst eigentlich gut aufgestellt und jetzt auf einmal fängt der Sattel an zu rutschen.
Ja. So,
dann wirst du vielleicht einfach mal eine Weile Pause einlegen und gucken, ob das dann schon wird. Vielleicht hat das Pferd ja nur eine Kleinigkeit und ein bisschen Ruhe macht es alles wieder gut und dann ist das auch direkt wieder weg. Ja. Aber wenn man sowas früh wahrnimmt, ne, das ist das, was ich mit dem Blickschulen mache, Dinge wahrzunehmen, die Kuh vom Eis holen, bevor sie in den Brunnen fällt. Ja? Also das sind so Dinge, wo diese fachübergreifenden Sachen lustig werden und wo sie auch Spaß machen. Allerdings ist es manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man nicht so richtig dahinter kommt. Aber ich ermutige euch, einfach weiter forschen. Ihr werdet irgendwann, früher oder später, kommt man hinter die Probleme des Pferdes.
Ja, und eben auch aus unterschiedlichen Richtungen. Wie du sagst, also es kann ja nicht einer alles wissen, deswegen ist einfach das Netzwerken da so wichtig und ab und zu einfach auch neue Inputs zu bekommen. Ne? Also und also da hilft mir die Wissenschaft unheimlich, natürlich auch das Netzwerken, weil da teilweise Sachen rauskommen, wo man denkt so, hä, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, achte ich mal in der Praxis drauf. Ne? Und dann, man sensibilisiert sich viel mehr. Ja.
Ja. Hast du so ein Beispiel, was in deiner Laufbahn irgendwann mal bei dir so ein oh krass Moment machte, wo du gedacht hast, oh ja, also, habe ich das noch nicht betrachtet
oder sowas? Na, das mit der Lahmheit halt definitiv, das war für mich eine Schlüsselstudie, weswegen ich auch mich sehr auf Ganganalyse jetzt fokussiere. Ich mache ja bei der EGAS, Equine Gait Analysis Society, die Ausbildung auch gerade. Das ist eine sehr fundierte Ganganalyse-Ausbildung und weil das auch nochmal sehr mir deutlich gemacht hat, wie krass das alles zusammenhängt. Ja, man kann die Dinge nicht isoliert betrachten. Es ist einfach nicht möglich, wenn du fundiert arbeiten willst. Und gleichzeitig, natürlich kann man nicht alles machen. Ich könnte auch noch Huforthopäde dazu werden und irgendwie Futterberater. Und so. Es geht aber nicht. Also irgendwo ist mal Ende. Aber natürlich sind auch andere Fachbereiche da unheimlich wichtig in dem Zusammenhang. Und entsprechend muss man sich natürlich auch netzwerken und austauschen. Also und es gibt natürlich auch viele kleine Studien, die immer wieder total das Aha-Erlebnis dann gemacht haben. Ja.
Ja, wo man sich so gedacht hat, okay, interessant, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Zum Beispiel, also jetzt war gerade erst, um da nochmal rein zu nerden, mal kürzlich eine Studie von BK aus 2025 war das, oder? 25, glaube ich.
Die sind brandneu
Brandneu, ja, die ist wirklich neu. Die haben nämlich eben auch mit einer bestimmten Art von objektiver Ganganalyse, da kann man so kleine Sensoren einsetzen, IMU-Sensoren heißen die.
Ja, kenne ich zufällig. Eine meiner Azubinen, ne? Grüße gehen raus an Franzi, hat eine Facharbeit geschrieben zum Thema KI-Ganganalyse und was es da alles Tolles gibt. Ja,
nein.
Die wilden Sachen.
Ja,
richtig viel lernen von ihr.
Richtig coole Sachen. Ja, da gibt es auch die OMCs, Optical Motion Capture Systeme. Also jeder, der Gollum aus Herr der Ringe kennt, weiß, wovon ich spreche, diese ganzen Pünktchen da. Genau, kann man alles aufs Pferd packen. Und die haben rausgefunden, eben einmal haben die das Pferd damit bestückt, aber auch den Reiter und wollten eben die Interaktion oder die überhaupt den Einfluss von einem Sattel, der sich von, also in kleinen Dingen unterschieden hat, den Einfluss darauf auf Pferd und Reiter untersuchen. Und die haben einen und denselben Sattel, viermal davon, also viermal einen und denselben Sattel genommen und den dreimal ganz klein verändert. Wir haben einmal, ich glaube, ein paar Millimeter die Sitzschale vertieft, ein paar Millimeter den Vorschnitt zurückgenommen, ein paar Millimeter vorne das Kissen erhöht, also wirklich Millimeterbereich. Und haben das eben untersucht und signifikante Unterschiede im Gangverhalten des Pferdes, in der Statur und Posture, also also wie der Reiter auf dem Pferd saß sozusagen, gefunden. Und das fand ich das Coolste daran, in der Pferd-Reiter-Aktion auch. Also das heißt, in der Harmonie von Pferd und Reiter, wie sehr der Reiter vor oder hinter die Bewegung kam, auch das konnte gezeigt werden, nur auf Grundlage von diesen minimalen Veränderungen in der Sattelpassform. Und das hat mich doch schon ganz schön wieder daran erinnert, wie präzise man tatsächlich arbeiten und vor allem danach dann auch nochmal nachkontrollieren muss. Das heißt, also meine Devise oder meine Empfehlung ist wirklich, wenn ich einen Sattel anpasse, lasse ich vorher reiten in dem noch unangepassten, normalen Standardzustand sozusagen, so wie immer. Guck mir an, was muss gemacht werden, mach das und lass den Reiter dann nochmal reiten, um dann auch wirklich die Überprüfung für mich, aber vor allem auch für den Reiter zu haben.
Ja, krass, dass er sich so überlegt, dass so Kleinkram so eine Auswirkung haben
voll.
Kann. Oh Gott.
Ja,
oh,
schlimm, ne?
Ganz schwindelig. Es ist wirklich schlimm. Oh Gott, bin ich froh, dass ich mich damit
gleichzeitig. Ja, gut, ja, aber da kannst du dann auch wieder sehen, weißt du, wenn ich was Kleines wirklich noch mehr optimiere, dann kriege ich noch mehr, also da kann das Potenzial des Pferdes noch schöner rauskommen, oder? Also es muss ja nicht immer nur, das ist voll schlecht und das wird noch schlechter oder so, oder ne? Sondern man kann es ja vielleicht auch wirklich noch mal mehr optimieren. Das finde ich,
richtig. Darf auch noch ein Ticken besser werden. Das ist ja, genau. Das ist ja eigentlich auch immer der Anspruch, ne?
Ja.
Wie wir es gerade schon gesagt haben, besser geht immer.
Ja.
Und das ist ja, das ist ja im Grunde das, was wir versuchen. Also es ist ja eh so, ich habe mich verabschiedet von perfekt. Also das fiel mir nicht schwer und das hat viele Jahrzehnte gedauert, aber ich habe es geschafft. Perfekt ist natürlich immer der anzustrebende Zustand, aber das wirklich zu erreichen in jeder Millisekunde des Tages ist nicht so richtig machbar. Ne?
Sonst weint man einfach nur.
Sonst weint man den ganzen Tag, weil es einfach nicht perfekt ist. Und gerade wenn man eigene Pferde hat und dann Therapeutin ist und da ist nicht alles perfekt. Oh, wie wundersam. Das kann ja gar nicht sein, habe ich lange gedacht. Kann ja nicht sein, dass meine Pferde nicht perfekt sind. Ja doch, die haben auch einen Körper, der halt nicht perfekt ist. Überraschung. Ja, und das ist... Es ist ja eher wichtig, dass die Einstellung stimmt und man immer versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ne? Also es ist mehr wert, als Perfektionismus anzustreben, der dann verbissen wird und einem die Freude nimmt und alles angespannt macht und einem auch die Freude nimmt und der Frust überragt dann irgendwann. Absolut. Und dann hat man den Salat sozusagen.
Ja, ich möchte das auch wirklich nochmal deutlich sagen, dass habt auch Spaß mit eurem Pferd. Also macht was, ne? Also, weil das ist natürlich die Gefahr, je mehr Infos und je mehr Quellen man irgendwie zu Rate zieht oder die man gar nicht aktiv zu Rate zieht, die einen vielleicht einfach überschütten, weil Instagram einfach voll ist davon und andere Medien, es verunsichert ja auch unheimlich, ne? Und natürlich ist es wichtig, da auch auf millimetergenaue Anpassung zu schauen, aber gleichzeitig kann man, also wenn man sein Pferd kennt und darauf hört, ja, das ist auch schon mal viel wert und man kann auch einfach mal Freude und Spaß haben mit dem Pferd.
Ja, das ist unheimlich, unheimlich wichtig, das nicht zu vergessen. Und auch noch wichtig, sage ich auch immer wieder gerne, vergleicht euer Pferd immer nur mit sich selbst. Nicht mit irgendwelchen anderen krassen Pferden, die was weiß ich was für ein Salto rückwärts können, sondern immer nur mit sich selbst. Ne? Und auch wenn ihr die Sattelpassform von eurem Sattel beurteilt, guckt, was ist vorher besser gewesen, was ist vorher schlechter gewesen, was ist, ne? Also was sind Merkmale, Anzeichen nach dem Reiten, einmal Sattel runter, Rücken durchschrubben, ist das noch so, wie das vorher war oder ist irgendwas auffällig? Ne? Das sind so die Alarmglöckchen, die dann angehen und dann ruft ihr einen Profi an und sagt, das war vorher nicht, macht es wieder besser. So. Und dann machen die das in der Regel ja auch. Ja, also bei den meisten klappt das ja tatsächlich ganz gut, wenn die das Pferd engmaschig betreuen und auch sehen, dann wissen sie auch schon genau, ach guck, jetzt haben wir wieder die Nummer. Ja, also gerade wenn das über 2, 3, 4, 5 Jahre ins Land geht und man weiß schon immer, im Winter ist der so, im Sommer ist der so, ne? Dann sind das manchmal wirklich kleine Sachen, an denen man da drehen kann, kleine Justierungen und dann ist auch alles wieder tutti. Ne? Also das ist nicht einfach, es ist ein schwieriges und kompliziertes Thema. Deswegen stelle ich jetzt noch eine super einfache Frage. Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber ich lasse mich mal überraschen. Viel Auflagefläche oder wenig Auflagefläche?
Für was? Was willst du?
Für den Sattel.
Generell?
Ja, so generell. Soll ich mir einen Sattel kaufen mit viel oder mit wenig?
Die ganze Zeit darüber gesprochen, nicht immer und überall und genau. Also ich glaube, ich haue in deine Kerbe. Ja, kommt drauf an. Also
ja, ist, danke.
Ja, so.
Das habe ich mir gedacht, also kommt drauf an. So.
Ja, ist ja so. Also du musst natürlich, also wir, Grundlage ist die Anatomie des Pferdes. Was gibt uns die Anatomie her? Wenn wir natürlich einen mega monstermäßigen Riesensattel haben, natürlich hat der tolle große Auflagenfläche. Wenn der aber nicht zur Anatomie des Pferdes passt, ja dann tschüss. Also das geht halt dann nicht. Ne? Aber natürlich im besten Fall wollen wir die maximale Auflagefläche, die uns das Pferd bietet, auch ausnutzen. Mhm. Und zwar so mit so gleichmäßigem Druck wie möglich. Es bringt uns nichts, eine Riesenauflagefläche zu haben, aber dann punktuellen Druck im hinteren Bereich, da haben wir gar nichts gewonnen. Ja? Mhm. Und Auflagefläche heißt auch nicht einfach nur viel Kissen oder so. Ne? Auflagefläche ist das, was der Baum uns bietet. Alles, was unterm Baum ist, kann Druck verteilen. Alles, was nicht unterm Baum ist, sprich rechts und links, wenn Barockkissen oder Ähnliches da dran vorbeiflutschen, dann haben wir da keine Druckverteilung mehr. Das ist manchmal nicht schlecht, sowas zu haben, weil man manchmal einen schöneren Übergang hat von der Kissenkante, als wenn die direkt unterm Baum endet. Aber das ist nicht dafür da, dass der Druck größer verteilt wird. Das ist auch eines der Mythen.
Ja, das ist ein spannender Mythos, weil der wird ja oft mit geworben, ne? Also mit
Werbeversprechen, ja.
Viel Druckverteilung und so weiter. Aber ja gut, wenn von oben kein Druck draufkommt, kann auch nichts verteilt werden, ne?
Genau. Wie gesagt, also die Kante, das kann schon mal ganz, ganz angenehm sein fürs Pferd, weil die manchmal nicht ganz so scharfkantig dann ist und sich ein bisschen weiter rausläuft. Mhm. Stabilität ist manchmal je nach Pferdeform mehr gegeben oder auch nicht. Manche rutschen dann auch mehr. Kommt drauf an. Komisch. Und apropos Werbeversprechen, also das ist auch was, ja, lasst euch nicht veräppeln. Also es gibt so viele verrückte, wirklich, man kann es nicht anders sagen, einfach Werbeversprechen draußen, die einfach Blödsinn sind. Ein Sattel für jedes Pferd. Bitte fallt nicht auf sowas rein. Das gibt es nicht. Gerade vorletzte Woche wieder bei einer Kundin gewesen, die einen Sattel für drei Pferde benutzt und der Sattler hat am Ende, ich glaube beim zweiten oder dritten Termin, ich weiß nicht mehr, auch schon gar nicht mehr gesagt, nee, ich brauche nur den Sattel, ich brauche das Pferd gar nicht sehen, weil der passt ja auf alle Pferde. Ja, also ich meine, was soll man denn da noch sagen?
Ja, das ist, ja, ist, an der Stelle ist man halt ein bisschen sprachlos. Ich hab mal eine Springreiterin betreut und die hatte auch so richtig krasse Pferde, hatte die, ne? So richtig krasse Springpferde. Und dann war ich das erste Mal da. Ich bin noch nicht so oft hingefahren. Ich glaube, dreimal insgesamt war ich da. Dann habe ich gesagt, oh, das ist gerade zeitlich ganz schlecht. Und dann hat sie mir das Pferd gezeigt und den Sattel gezeigt und dachte, oh, das ist jetzt nicht ganz so optimal. Aber okay, so, ne, vielleicht kannst du da den und den nochmal drauf schauen lassen, weil mir ein, zwei Sachen aufgefallen ist. So, dann kam das nächste Pferd und dann sage ich so, ja gut, da gucke ich mir natürlich auch nochmal den Sattel an, dann lege ich den gleichen Sattel auf das Pferd. Dann sage ich, nee, ich sehe jetzt schon auch den Sattel von dem Pferd. Und sie so, hä, das ist doch mein Sattel.
Ich ja, aber rein.
Vielleicht hat das ja, also, weil es war ein ganz anderes Pferd, ganz anders.
Ja.
Nee, das war ihr Sattel, das ist so der.
Ja.
Da war natürlich kein Raum für Diskussion, sage ich jetzt mal. Das war ihr Sattel. So,
ja,
Punkt.
Okay.
Und ich
okay. Also ich meine, es gibt schon auch mal die Fälle, wo ein Sattel auch mal zwei Pferden passt. Ne? Das will ich gar nicht ausreiten. Ne? Und das darf man auch machen und so. Natürlich ist man am besten, wenn ein Sattel ein Pferd, weil das passt sich ja auch von der Polsterung und so weiter dem Rücken an. Aber manchmal hat man so Kompromisslösungen, da geht es irgendwie nicht anders und da funktioniert das aber auch einigermaßen gut. Ja. Aber pauschal zu sagen, ein Sattel, der ist von seiner Konzeption so aufgebaut, dass der auf alle Pferde passt, da wäre, also bitte, da müssen Alarmglocken spätestens ab heute klingeln.
Ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann so Pferde hat wie eine dreijährige Jungstute, die gerade angeritten wird und so einen 10-jährigen Muskelprotz, der rund ist wie so ein Fass, wo du denkst so, ja, nee, es ist fast identisch. Also, das ist halt schwierig dann, ne?
Das passt schon, schätze
ich. Ach, herrlich. Ja, wo wir bei Werbeversprechen und so sind, ich hab noch so eine fürchterliche Frage. Die hörst du bestimmt auch ganz oft, weil sowas fragt man Sattelexperten gerne. Baumlos oder mit Baum?
Ja, da kann ich auch referenzieren, so wie du das vorhin gemacht hast. Da habe ich mit der Annika Hansen eine Folge aufgenommen. Die findet ihr in meinem Podcast. Können wir verlinken. Aber genau, um die Frage zu beantworten, es kommt drauf an. Genau, also ich auch da, ich bin nicht pauschal gegen Baumlossättel. Natürlich wünschen wir uns von einem Sattel eine gewisse Gewichtsverteilung, ne? Und Verteilung heißt, dass wir schon was Festes im Sattel brauchen, damit das Gewicht verteilt werden kann. Denn auch hier gibt es wissenschaftliche Studien. Natürlich hat sich auch die Wissenschaft mit der Frage beschäftigt, die also die, ich sag mal, die intuitive Einschätzung auch tatsächlich nochmal belegen können, dass die Sitzbeinhöcker bei einem baumlosen Sattel sehr punktuell beim Pferderücken ankommen. Und ich habe vorhin schon darüber gesprochen, je schneller ein Pferd läuft, desto höher ist der Druck. Es ist so, dass das Reitergewicht im Schritt ist das Reitergewicht, das einfache Gewicht des Reiters wirkt auf das Pferd ein. Im Trab ist es das doppelte Gewicht, im Galopp ist es das zweieinhalbfache Gewicht. Also da ist schon einiges los auf dem Pferderücken. Und genau, und kurzfristig, kurzzeitig ist das vielleicht auch mal gut machbar fürs Pferd, so wie wir auch mal einen schweren, unpassenden Rucksack mal gut tragen können, ohne gleich irgendwie kaputt zu gehen. Aber auf Dauer würde ich das nicht empfehlen und auch mit einem zu schweren Reiter, da kommt es dann wieder so ein bisschen drauf an. Auch leichte Reiter mit sehr exponierten Sitzbeinhöckern können Probleme machen, aber auch eben sehr schwere Reiter natürlich. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und natürlich die Länge des Rittes. Es gibt viele verschiedene baumlose Sättel. Natürlich hat sich der Markt da auch sehr drauf gestürzt, weil das natürlich vom Marketing-Claim wunderbar ist. Auch hier wieder ein Sattel für jedes Pferd. Und vor allem hast du halt nicht mehr dieses Sattelproblem, weil du kannst es einfach drauflegen und es passt wundersamerweise. Bitte fallt da nicht drauf rein. Baumlose Sättel können das Pferd auch kaputt machen.
Ja,
Nicht immer,
also
nicht überall, aber.
genau, nicht immer, nicht überall, ne? Also man muss wirklich immer gucken, was habe ich gerade vor, ne? Das ist auch immer das, was ich sage. Also ich bin prinzipiell großer Befürworter von Sätteln mit Baum. Tatsächlich habe ich aber auch privat, persönlich, einen Sattel ohne Baum. Wofür
Ja.
nutze ich den? Den nutze ich für meine kleine Tochter, 7 Jahre alt geworden kürzlich. Die
Ja.
hat keine 20 Kilo und die sitzt manchmal für ein paar Minuten auf meinem Pony und die hat für
Super.
dieses Pony, für ihren kleinen Mini-Hintern, einen baumlosen Sattel. In dem Bereich kann ich den Kompromiss ganz easy peasy eingehen, ist gar kein Ding. Ja, also da wird das Pony nicht von explodieren, wenn da so ein
Ja.
kleiner Mensch mit einem baumlosen Sattel drauf sitzt. Es ist auch ein sehr hochwertiger, aber nichtsdestotrotz wäre das nichts, wo ich meinen Hintern reinsetzen
Ja.
würde für einen Ritt, der 1,5 Stunden geht. Da würde ich sagen, nee, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, also
Absolut.
immer so ein bisschen abwägen. Ist das in der Anreitphase, wo man vielleicht mal 2,5 Minuten auf dem Pferd sitzt und man wiegt nur 50 Kilo und dann so ein Kaltblüter? Alles
Ja.
fein, gar kein Ding.
Ja.
Ne? Immer diesen Gesamtkontext zu betrachten in so Fragen, die einem so gerne, wo man so gerne eine pauschale Antwort drauf haben möchte, das ist
Ja.
unheimlich wichtig. Also ein Ja und Nein
Genau.
wird man selten von einem guten Profi hören.
Genau. Ja, das kannst du auf viele, viele, viele verschiedene Bereiche anwenden, diese Aussage.
Ja,
Ja,
das ist
definitiv.
meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an. Also es
Ja,
ist,
es ist ja auch so. Ja.
weil das in jeder Sache, ich werde so oft gefragt, ist das immer, nö, nö, nö. Beliebige Aussage
Ja,
kannst du dahinter
immer und
hängen.
überall.
Und dann kann ich immer und antworten, also sagen, ja, manchmal, aber auch oft halt nicht. Oder es kommt drauf an. Also es ist,
Ja.
Pauschalisierungen
Du
sind
musst
schwierig
dir.
und
Ja, und das macht die Sache ja so komplex. Also natürlich will man gerne einfach eine einfache Antwort hören, ja. Und das kriegt man ja auch von einigen sogenannten Experten dann zu hören, so, ne? Und dann ist irgendwie aber nicht wirklich was gelöst. Und aber das macht ja die Sache so komplex also verunsichert ja dann auch dadurch sehr. Aber gleichzeitig muss man sich dem Ganzen auch ein Stück weit stellen, wenn man es halt langfristig angehen will. Vielleicht noch einen ganz kleinen Nachtrag zu den baumlosen Sätteln. Also wo jeder, wenn jetzt jemand dabei ist, der einen baumlosen Sattel reitet, darauf aufpassen kann, ist definitiv, wenn wir schon über punktuelle Druckverteilung sprechen, auch die Steigbügelaufhängung. Also wenn das ein Sattel ist mit Steigbügelaufhängung, achtet bitte wirklich drauf, dass ihr euch nicht zu sehr in die Steigbügel stellt. Zum Aussitzen, um einen Kontakt am Bügel am Fuß zu haben, okay, aber bitte nicht leicht traben damit, denn das sind enorme Kräfte, die da schon auch bei einem Baumsattel im Bereich der Steigbügelaufhängung auftreten und vor allem dann beim baumlosen Sattel. Auch diese Fellsättel haben das manchmal und auch da darauf achten, wie ist die Gurtung befestigt. Manche sind tatsächlich quer über die Wirbelsäule verlaufen, die. Und sind einfach wie so ein, ja, wie so ein Deckengurt mehr oder weniger dann um den Sattel gespannt. Das geht nicht. Das ist zu viel Druck und das kann richtig schlimmen Schaden verursachen.
Ja, also insbesondere, wenn der Druck dann quasi auch so ungefiltert auf die Wirbelsäule kommt und daran, ja, also wenn man quasi den Sattel an der Wirbelsäule festzurrt, mhm, ja, die, ja, Widerlager der Wirbelsäule noch nutzt, dass der Sattel schön fest sitzt,
ja,
genau, ist, glaube ich, nicht ganz optimal, um es mal, genau, also auch aus bewegungstherapeutischer Sicht, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil das Pferd ja dann automatisch auch eine Bewegungseinschränkung in ja, der Rotation erfährt, geht ja gar, ja, nicht anders. Mhm. Ne? Also, ja, dann sind die ja wie gewrappt, so, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die dann nicht mehr tief atmen, um auch nochmal die Brücke zu den atemwegskranken Pferden zu schlagen. Ja, also
das stimmt, wobei eine gewisse, und da, das fand ich, also, jetzt wird's nerdig, pass auf. Da gab es kürzlich eine Studie auch drüber, auch von Russell wieder, fand ich super spannend, da ging es um die hier Wirbelsäulenkinematik, also das Bewegungsmuster des Rückens in verschiedenen Sattelsituationen sozusagen. Ne? Und da konnte er zeigen, und das fand ich super spannend, er beziehungsweise einer seiner Studenten hatte eine Studie vorgestellt, wo nur der Sattel auf dem Pferderücken untersucht wurde. Das ist so meines Wissens die einzige Studie, die nicht die Kombination mit Reiter, Sattel, Pferd, sondern nur Sattel und Pferd, ne, macht man ja irgendwie auch nicht so wirklich, aber untersucht hat und dann untersucht hat, wie verändert sich denn jetzt die Rückenbeweglichkeit oder Rückenkinematik im Vergleich zum Pferd ohne Sattel. Also hat allein der Sattel einen Einfluss. Und da kam dann der Trick dazu, ja, Sattel liegt aber nicht nur so auf, sondern der hat noch einen Gurt da drum. Und diese Kombination Sattel und Gurt, ne, da, also gerade wo du sagst, das rappt das Pferd so ein, bei einem gut passenden Sattel kann das tatsächlich zu einer, also man kann ja bei einer, wenn eine Beweglichkeit weniger wird, entweder von einer Festigkeit, Steifheit, aber auch von Stabilität sprechen. Und das ist was, wie Sie es zumindest interpretiert haben, dass in diesem Fall, wo der Sattel gut gepasst hat, das Pferd in diesem Bereich, gerade T13, also so Schwerpunkt etwa, gut stabilisiert wurde, also auch tatsächlich einen förderlichen Effekt haben kann. Und
genau. Aber was Gutes, richtig
gut. Ja, genau. Aber das Ganze kann natürlich gleich wieder ins Umgekehrte gehen, wenn dann der Sattel nicht passt und diesen Bereich wieder ausspart, weil er brückt in dem Bereich oder ähnliches, dann kann das auch wieder negative Auswirkungen haben.
Ja, das ist mega cool, das finde ich richtig gut. Nee, weil das ist ja so für mich so ein Aha-Moment, ne? Weil gerade bei Pferden, wo wir die Stabilität fördern wollen, können wir dieses Jahr mit dazu nehmen, wenn dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist. Also wir werden morgen noch tiefer einsteigen, aber das inspiriert mich gerade des Todes.
Ja, genau.
Das lasse ich nochmal bis morgen ein bisschen wachen. Ja, mega gut, echt. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich jetzt aber vergessen.
Ja.
Ist wahrscheinlich nicht wichtig gewesen.
Kommt wieder.
Weil wir reden schon seit einem Stück auch schon
da,
verwirrt zu werden.
Weißt du nicht, wie das ist bei mir? Wenn ich mal über Sättel rede, dann höre ich nicht mehr auf. Also du musst mich hier aktiv stoppen.
Das ist schlimm, ne? Aber es ist ja auch wirklich so ein mega spannendes Thema, wo man eben so reingeht. Ach, ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass hier Social Media is calling, ne? Und pauschal gemachte Aussagen sind unheimlich klickstark. Lasst euch davon bitte nicht in diesen Sog reinziehen. Ja? Also wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, baumlose Sättel sind oder Sättel mit Baum sind schlecht. Das sind pauschale Aussagen, die wahrscheinlich treffen, weil die unbedingt wollen, dass ihr klickt. Ja? Ich weiß, das funktioniert gut. Pauschale Aussagen können wir uns jetzt hier offiziell von distanzieren. Ne? Das ist der Disclaimer des Podcasts.
Wenn wir was mitnehmen von diesem Podcast, dann das.
Pauschalen gibt es nicht mehr. Kommt ab sofort geschafft. Sehr schön. Maren, ich habe noch eine Abschlussfrage. Die habe ich geklaut, weil die wurde mir mal gestellt. Vielleicht wurde sie dir auch schon mal gestellt. Mhm. Und die habe ich weiß nicht mehr, von wem ich die geklaut habe. Ich glaube, von Mira Brockhage eventuell. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also von irgendeinem anderen Podcast, wo ich interviewt werde und wurde. Und die haben mich gefragt, wenn du jetzt eine kleine Fee wärst und du könntest jetzt zaubern, was mir ja schon mal sehr entgegenkommt, was würdest du, wenn es eine Sache gäbe, die du Veränderungszauber machen könntest in der Pferdewelt, was wäre das?
Oh, das sind so eine Sache. Das sind so gemeine Fragen.
Ein Stück sehr gemein.
Ja, irgendwie alles so, ne? Nein. Also ich glaube, was mir unheimlich wichtig wäre, ist, dass jeder einfach wieder ein Stück weit, so ein Stück weit zur Ruhe kommt in Bezug auf sein Pferd und sich die Dinge für sich raussucht, die für sich und sein Pferd individuell Sinn machen.
Ja.
So.
Sehr schön, das zu
bekommen. Kurz, ist. Mein Gott.
Ja, aber das ist so wichtig. Es ist so wichtig, weil ich kenne das selber, man wird ja völlig wuschig. Ne? Ja. Also dadurch, dass wir jetzt eben so vernetzt sind. Das hat Vor- und Nachteile. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne? Wir Klar. sind sehr vernetzt und wir haben viele Informationen, die wir vor 20 Jahren überhaupt, da wären wir überhaupt nicht rangekommen. Ja? Wenn ja. ich mir überlege, was ich, als ich Kind war und mit meinem Pony unterwegs war, was ich alles gar nicht wusste, wie scheiße ich das mache.
Ja,
das hat mir auch sehr viel Freiheit gegeben, leider. Ja. Zum Leidwesen des Ponys. Das ist heute nicht mehr so, aber man kann ja gesund reflektieren, ne? Und man kann sagen, ja, okay, habe ich wahrgenommen, prüfe ich einmal, oh, guck, Entwicklungspotenzial, alles klar, machen wir, kümmere ich mich drum. Ne? Und eben nicht in diesen blinden Aktionismus zu verfallen und irgendein Onkel hat gesagt, das und das ist, dann ist immer der Fesselträger kaputt oder was weiß ich.
Ja.
Da wird man ja irre bei. Ne?
Genau. Also
und das guckt Problem eure Pferde ist an, die sagen euch schon.
Absolut, genau. Und das Gemeine ist ja, früher war es ja nur die Stallgasse, die einen verunsichert hat. Heute ist es halt Insta und Co., was einen jede Sekunde am Tag irgendwie behämmert. Und sich davon freizumachen, ist einfach riesenschwierig. Also wirklich eine riesen Herausforderung und da auch wieder auf sich und sein Pferd irgendwie ein Stück weit sich zu verlassen und zu vertrauen und sich die Dinge rauszupicken, von denen man das Gefühl hat, ja, da gehe ich mit, das verstehe ich, das kann ich gut anwenden und das macht für mich Sinn.
Genau, weil es ist auch nicht jedes was für jeden, ne? Ob das jetzt Trainingsmethoden sind oder ne, irgendwelche anderen Sachen. Man muss auch das finden oder Therapieformen. Ne? Also nicht jeder Therapeut ist für jedes Pferd, nicht jede Haltung ist für jedes Pferd, sondern man muss immer gucken, was ist für mich gerade richtig. Ja. Das, guck mal, das ist ein schönes Schlusswort, ne? Dass sich die Menschen auf sich besinnen und auf ihr Pferd natürlich. Sehr schön. Liebe Maren, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich freue mich jetzt schon auf morgen, weil wir morgen nämlich noch eine Folge für deinen Podcast aufnehmen.
Yay.
Das wird sehr großartig. Vielen Dank in diesen sehr, sehr spannenden Sattel-Einblick. Und sehr, ich hoffe, dass jetzt ganz viele Lust haben, da mehr drüber zu lernen. Und für den Fall, liebe Hörerin, dass du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, das ist also das Thema, das kitzelt mich, dann schreibe ich dir unten drunter in die Beschreibung, wie du Maren kontaktieren kannst. Und dann kannst du mal gucken, ob sie nicht ein Angebot dabei hat, was dich vielleicht weiterbringt in diesem Thema und was dir da ein bisschen hilft, dich weiterzubilden, Dinge zu lernen, Dinge zu sehen und was man nicht alles so tun will in seiner beruflichen Laufbahn oder auch in seiner privaten Laufbahn mit seinem Pferd.
Sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank, Maren. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.
Freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.